begriff plötzlich voller Staunen und Freude, dass die Leere in meinem Herzen die Trostlosigkeit meiner Tage nur einen Grund gehabt hatte: Andres Abwesenheit. Ohne sie war das Leben nicht mehr lebenswert. Mademoiselle de Villeneuve setzte sich an ihr Katheder und ich sagte immer wieder, ich kann ohne André nicht mehr leben. Meine Freude verwandelte sich in Angst. Was würde denn aus mir werden, fragte ich mich, wenn sie stürbe.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 7 von Poesie und Papmaché, diesmal zu Die Unzertrennlichen von Simone de Beauvoir. Ich bin Jascha Winking und bei mir ist Lea Messerschmidt. Hallo!
Hallo! Die Aufmerksamen von euch werden sich jetzt wahrscheinlich an die vorletzte Folge erinnern, in der wir über unsere Top-Bücher aus 2021 gesprochen haben. Und da haben wir schon leicht angeteased, dass es in der nächsten oder übernächsten Folge um Simone de Beauvoir und ihr Werk, quasi was aus ihrem Nachlass jetzt erschienen ist, handeln könnte. Und das haben wir heute oder das setzen wir heute hiermit in die Tat um.
70 Jahre sind vergangen, seit das Buch entstanden ist, und 30 Jahre sind vergangen, seit Simone de Beauvoir gestorben ist. Und hier sind wir heute und sprechen über ein ziemlich aktuelles Buch von ihr. Wie geht das?
Wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ihr Buch ist aus ihrem Nachlass aufgetaucht und es scheinen sich so ein bisschen die Geister, ob sie wirklich dieses Buch, wie es heute, wie wir es quasi heute in den Händen halten können, ob sie es wirklich so veröffentlichen wollte. Das wird auch schon direkt im Vorwort eigentlich deutlich, indem sie sich selbst von der Geschichte und von der anderen Protagonistin distanziert. Also dass die Geschichte zwar an ihrem Leben inspiriert ist, aber dass keiner in keiner Art und Weise irgendwie nachzeichnen soll oder genau eins zu eins übereinander legbar ist.
Lies es uns doch mal kurz gerne vor.
Okay, dann lese ich einmal die gesamte Widmung vor. Wenn ich heute Abend Tränen in den Augen habe, ist es dann, weil sie tot sind oder weil ich lebe? Ich sollte ihnen diese Geschichte widmen, aber ich weiß, dass sie nirgends mehr sind, dass mir nur der Kunstgriff der Literatur erlaubt, hier mit ihnen zu reden. Im Übrigen ist dies nicht wirklich ihre Geschichte, sondern nur eine an uns inspirierte Geschichte. Sie waren nicht André, ich bin nicht diese Sylvie, die in meinem Namen spricht, genau, so stimmt's dann.
Gut, das zeigt ja dann eigentlich schon, dass sie gar nicht so begeistert davon war, dass die Leute das vielleicht irgendwann mal gleichsetzen würden, also dass sie ihre Romanfigur mit ihr selbst gleichsetzen würden und dann eben André mit ihrer guten Freundin Zaza. Das Ganze ist nämlich eine Geschichte zweier junger Frauen, beschreibt so ein bisschen ihr Aufwachsen, ihr Erwachsenwerden auch und trägt eben die Züge von Simone de Beauvoirs eigener Jugend und eigener Erfahrung mit ihrer guten Freundin Zaza. Und vielleicht willst du uns kurz zusammenfassen, worum es geht oder worüber willst du zuerst sprechen?
Ja, wir können tatsächlich vielleicht erstmal, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, einmal darüber sprechen, worum es in dem Werk geht und dann nochmal darüber das beleuchten, inwiefern das jetzt autobiografisch ist oder fiktiv, wie auch immer. Also, wie du gerade schon gesagt hast, es werden quasi diese beiden jungen Frauen in dem Roman Sylvie und André genannt, porträtiert. André kommt eher aus einer konservativen Familie und Sylvie, die ja dann, darüber können wir ja gleich noch sprechen, irgendwie auch die Simone de Beauvoir verkörpern soll, eher aus liberaleren Verhältnissen. Und es wird aus der Perspektive der Sylvie geschildert, die im Schulunterricht schon recht früh André kennenlernt und die durch eine Freundschaft dann zueinander finden. Und diese Freundschaft ist auch sehr intim. Manche lesen darin dann auch die erste Liebe von Simone de Beauvoir. Manche sehen darin nur eine Freundschaft. Darüber wird heute auch noch gestritten.
Also André fällt auf jeden Fall Simone bzw. Sylvie. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass wir die Romannamen einfach verwenden, ne? Die Figurennamen.
Ja.
Fällt ihr deshalb auf, weil sie so unangepasst ist. Ja. Weil sie das einzige junge Mädchen dieser Zeit ist, quasi, dass sich so ein bisschen gegen ihre Lehrerin auflehnt, ohne dass ich jetzt den Eindruck hatte, dass sie wirklich böse ist. Sie ist einfach sehr unangepasst.
Ja, ja. So, ja, aber irgendwie finde ich, also dann im späteren Verlauf des Romans ist sie dann wirklich ja auch in ihren Verhältnissen gefangen. Aber so dieses erste Zusammentreffen, das ist ja, weil sie da auch wieder Worte
gibt. Also die Faszination, die Sylvie für sie hegt, entsteht einfach deshalb, weil sie irgendwie so ein leuchtender Stern ist in dieser Klasse der, ja, der des gleichaussehenden Firmaments, um das Sprachbild mal ein bisschen fortzuführen.
Ja, genau. Und dann kommt ja quasi so dieser Punkt, wo sich dann, also sie sind zusammen in der Klasse und wo sich dann auch diese Lebenswege vielleicht scheiden könnten, wenn nämlich André nämlich eher so in diese konservative Familie weiter reingedrängt wird, die Rolle der großen Schwester sehr wahrnimmt, ja, da sehr eingespannt ist, auch in religiösen Verhältnissen, wie auch immer. Und Sylvie sich aber auf den Weg ihres Studiums begibt. Aber obwohl beide sehr unterschiedliche Lebenswege gehen, die eigentlich ja auch kaum unterschiedlicher sein könnten, schaffen sie es, diese Freundschaft trotzdem aufrecht zu erhalten und einen sehr bemerkenswerten Briefkontakt zu pflegen.
Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand, dass die Bewunderung von Sylvie für André immer stärker ist als die von André für Sylvie.
Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil man liest dieses Buch ja durch die Augen von Sylvie.
Natürlich, aber so wie sie die Handlungen beschreibt und so den Affekt, den André ihr zeigt, finde ich, ist der, den sie ihr zeigt, irgendwie stärker.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt auf jeden Fall, weil es ja dann auch später so ist, dass sich André zweimal auch sehr verliebt, einmal in Bernard und dann in Pascal später.
Als sie schon auf der Universität sind.
Genau, und diese Liebesgeschichte wird ja dann auch wirklich leiten für die ganze weitere Geschichte. Aber da ist es ja dann trotzdem so, dass Sylvie diese Bewunderung für André weiterhin hat.
Ein Satz ist dafür stellvertretend, und zwar sagt Sylvie zu André, sie haben es nie erfahren, aber seit dem Tag, an dem ich sie kennenlernte, waren sie alles für mich. Ich hatte beschlossen, dass ich, wenn sie sterben sollten, gleich darauf auch sterben würde.
Da liegt es ja auf der Hand, dass da auch einige Liebe drin lesen.
Natürlich. Und es ist halt auch die Frage, ne, inwieweit sich so eine enge Freundschaft und Liebe dann auch auseinander dividieren lässt überhaupt. Aber ich finde, was vor allem wichtig ist, ist einfach, und ganz unabhängig davon, ob das jetzt Freundschaft oder Liebe ist, ist diese tiefe Verbundenheit, die sie André gegenüber spürt. Und die sie im Prinzip auch ein bisschen sogar verzweifeln lässt.
An welchen Stellen liest du diese Verzweiflung?
Ich sehe halt, dass sie, also sie gönnt ihr, glaube ich, schon, dass André da ihre Liebe findet. Ich habe aber schon auch das Gefühl gehabt, dass sie dadurch natürlich weniger von ihr abkriegt.
Ja, genau, so eine gewisse Eifersucht liest man dann so zwischen den Zeilen. Das habe ich auch so wahrgenommen. Vielleicht wollen wir jetzt, um auch dieser Zusammenfassung gerecht zu werden, noch mal ein bisschen mehr auf diese Liebesgeschichte mit Pascal dann eingehen. Ja. Einfach auch der Kürze halber. Kannst du die einmal zusammenfassen?
Also Pascal ist ein Kommilitone von Sylvie und ist zuerst mit ihr freundschaftlich verbunden, würde ich sagen.
Und intellektuell?
Intellektuell natürlich auch, aber das habe ich jetzt einfach mal unter freundschaftlich verbucht. Die beiden diskutieren sehr viel über die Uni, aber auch über das Leben generell. Und im Prinzip habe ich so den Eindruck gewonnen, dass besagter Pascal eben mehr oder weniger der einzige Freund von Sylvie ist. Jedenfalls lernen die beiden sich dann kennen, also die beiden André und Pascal. Und verlieben sich ineinander. Und das Ganze ist relativ langgezogen passiert das. Und das sind zuerst so ganz öffentliche Treffen, also wie das damals eben so gang und gäbe war, an öffentlichen Räumen. Also das waren nicht irgendwie ein, zwei Dates. Und dann war die Sache in trockenen Tüchern, sondern da wurde sich in Paris im Jardin du Luxembourg, glaube ich, auch. Ist so, oder?
Ja, ja, ja.
Da leuchtet ihr Gesicht direkt auf. treffen sich die beiden und nähern sich so eben an. Und es entwickelt sich dann so eben im Laufe der Handlung, dass dann eine richtige Liebesgeschichte raus wird. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt alles erzählen sollten. Ich meine, spoilern, wir sind alt genug eigentlich alle, dass wir mit einem Spoiler umgehen könnten. Aber ich finde eigentlich, dass die Geschichte schon auch wert ist, gelesen zu werden, sodass vielleicht kontraproduktiv wäre, das jetzt bis ins letzte Detail zu erzählen. Jedenfalls sorgt diese Liebesgeschichte im Endeffekt dafür, wie die ganze Beziehung auch zwischen André und Sylvie ausgeht. Nämlich, dass Pascal auf einmal anscheinend ein bisschen nervös wird und sie einfach nicht ihrem Vater vorstellen will.
Wegen dieser familiären Strukturen. Das haben wir noch gar nicht gesagt, es spielt quasi in den späten 20er Jahren. Und da geht es dann auch darum, ob die Familie von Pascal, standesgemäß ist für Andres Familie.
Was für Stamm, Alter.
Standesgemäß. Stamm. Ob es der richtige Stamm ist.
Also standesgemäß. Das ist hammerwitzig, das lassen wir auf jeden Fall drin.
Okay.
Ja, du schneidest das echt später raus. Also wenn sie es nicht rausschneidet, ich hoffe, ihr habt alle gelacht. Das war sehr süß. Also standesgemäß ist, und sie eben nicht ihrem Vater vor.
Genau, das übernimmt sie selber. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr starker Dialog. Da können wir auf jeden Fall mal reinlesen.
Erledigst du das ja, ne?
Ja, ich suche es gerade schon.
Also Szene ist folgendermaßen, um das vielleicht nochmal kurz zu erzählen. Pascal will die beiden einfach nicht zusammenbringen, sein Vater und sie, findet immer wieder Ausflüchte und dann wird sie irgendwann fiebrig und deliriert ein bisschen und beschließt dann einfach selbst, sich bei dem Vater vorzustellen und in die Wohnung von dem quasi einzudringen und dort mit ihm zu sprechen. Und da findet dann eben folgender Dialog bzw. folgende Szene statt.
Sie nahm ungezwungen Platz und schlug die Beine übereinander. Hat Pascal ihnen nicht von mir erzählt? Ah, Sie sind eine Kommilitonin von Pascal? Fragte Monsieur Blondel. Keine Kommilitonin, sagte sie. Sie sah sich um. Ist er nicht da? Nein. Wo ist er? Fragte sie besorgt. Ist er schon im Himmel? Monsieur Blondel betrachtete sie aufmerksam. Ihre Wangen glühten. Ganz offensichtlich hatte sie Fieber. Er wird jeden Moment nach Hause kommen, sagte er. Ganz gleich. Sie sind es, mit dem ich sprechen wollte, sagte André. Ein Zittern durchlief ihren Körper. Schauen Sie mich an, um das Mal der Sünde in meinem Gesicht zu suchen. Ich schwöre Ihnen, dass ich keine Sünde bin. Ich habe gekämpft, immer, sagt sie leidenschaftlich. Sie sehen aus wie ein nettes junges Mädchen, stammelte Monsieur Blondel, den die Situation allmählich in Verlegenheit brachte. Obendrein war er ein wenig taub. Und das ist nämlich sehr tragisch. Und irgendwie möchte ich ja doch hier auch schon so ein bisschen das Ende vorwegnehmen, weil das finde ich auch dazu gehört, um über das ganze Buch zu sprechen. Also sie geht, du bist d'accord damit, ne?
Ich bin komplett d'accord damit. Wenn du das entscheidest, machen wir das.
Sie geht dann quasi schon fiebrig zu ihm und das kann man halt auch schon sagen. Sie wird am Ende halt an dieser Fiebererkrankung auch sterben. Manche sagen, sie stirbt dann aufgrund des gebrochenen Herzens, der Auslöser für diese Fiebererkrankung war. Und sie stellt sich davor und will quasi so diese Chance noch nutzen, bevor der Vater ihn dann auch wegschickt, also den Pascal, um sie quasi zu trennen. Und dann kommt aber heraus, dass er sie ja eigentlich ganz sympathisch findet und sie sich quasi selbst so in Rage gebracht hat. Und irgendwie finde ich das so tragisch. Und
das ist tragisch, weil Pascal denkt, der Vater würde die ablehnen, ne? Und würde ihn irgendwie wegschicken und würde komplett gegen diese Liebe sein. Und dann stellt sie sich davor, ohne dass Pascal davon wüsste. Und er findet die ganz nett. Und man gewinnt so den Eindruck, also ich jedenfalls, als hätte er dieser Liebe eigentlich nicht im Weg gestanden.
Ja, und das gibt halt am Ende des Buches so ein beklemmendes Gefühl, weil man von dem Standpunkt aus guckt, dass ja André an diesem gebrochenen Herzen stirbt. Und dass, wenn man quasi dann sieht, okay, diese Liebe hätte eigentlich stattfinden können, dann denkt man sich als Leserin am Ende, sie ist quasi umsonst gestorben. Das gibt einem so ein beklemmendes Gefühl, finde ich.
Und das ist so die Handlung. Und dann lass uns doch mal ein bisschen auf eine Metaebene schauen. Nämlich auf die Religionskritik, die da drin versteckt ist. Beziehungsweise eigentlich ist sie nicht versteckt, sie ist ja ziemlich offen.
Ja, ich habe heute noch eine interessante Kritik gelesen, in der davon ausgegangen wird, dass man hier quasi in dem Roman begleitet, wie Simone de Beauvoir sich von der Religion abgewendet hat.
Das finde ich auch sehr spannend.
Was ja dann quasi den Weg geebnet hat für ihre spätere Sexismuskritik und allgemein für ihre späteren wissenschaftlichen, philosophischen Arbeiten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass dann die Protagonistin André, also das Gegenstück quasi zu ihr, so sehr in diesen religiösen Verhältnissen sind und dass auch in einem Unterton diesen religiösen Verhältnissen da auch eine Schuld an dem Untergang der André gegeben werden.
Lass uns stellvertretend dafür einmal den folgenden Dialog vorlesen. André und Sylvie sind zusammen in einem Zimmer und unterhalten sich. Sie legte sich hin, ließ aber das blaue Nachtlicht an ihrem Kopfende noch an. Das ist eines der Dinge, die ich nicht verstehe. Warum sagt Gott uns nicht klar und deutlich, was er von uns will? Ich antwortete nicht. André bewegte sich in ihrem Bett. Sie rückte ihre Kissen zurecht. Ich wollte sie etwas fragen. Fragen Sie. Glauben Sie noch an Gott? Ich zögerte nicht. Heute Abend fürchtete ich die Wahrheit nicht. Ich glaube nicht mehr an ihn, gab ich zu. Schon seit einem Jahr nicht mehr. Das dachte ich mir, sagte André. Sie richtete sich in ihren Kissen auf. Sylvie, es kann nicht sein, dass es nur dieses eine Leben gibt. Ich glaube nicht mehr, wiederholte ich. Es ist manchmal schwer, sagte André. Warum will Gott, dass wir unglücklich sind? Mein Bruder antwortet mir darauf, das sei das Problem des Bösen, das die Kirchenväter seit langem gelöst haben. Er wiederholt, was sie mir im Seminar beibringen, aber das stellt mich nicht zufrieden. Nein, wenn es Gott gibt, dann ist das Böse nicht zu begreifen, sagte ich.
Es ist so tragisch, wenn man das so liest, weil man muss auch im Hinterkopf behalten, dass das natürlich in den späten 20er Jahren nicht so war, wie wenn man heute sagt, dass man nicht an Gott glaubt, sondern damals. Und man merkt auch bei Sylvie diesen inneren Konflikt, ob sie André überhaupt davon erzählen soll, dass sie nicht mehr an Gott glaubt, also ihrer besten Freundin.
Total, das ist auch schriftstellerisch voll gut gelöst, dass man das richtig merkt. Aber ja, sprich weiter, sorry.
Ja, nee, das war das, was ich sagen wollte. Und auch dann, das, was du jetzt gerade rausgesucht hast, ist unheimlich stark, weil es sehr, sehr gut auch einmal den Konflikt von Sylvies Seite beschreibt, aber auch den Konflikt von Andres Seite, die familiär und religiös so eingespannt ist und man guckt quasi aus ihrer Familie aufs Leben so, dass Gott über allem steht und sie fragt sich aber wofür, sie fragt sich halt ja trotzdem diese Fragen, wofür mache ich das alles und findet da ja dann auch nicht so richtig die Antwort drin und weiß eigentlich gerade nur, dass sie unglücklich ist und dass sie trotzdem also dieses innere Vertrauen auf Gott hat. Hast du das Gefühl, dass dieses Vertrauen auf Gott in diesem Dialog oder dass sie sich damit so auseinandersetzt, dass es für sie schwankt, dass sie an Gott zweifelt?
Ich weiß es nicht so genau. Also sie ist natürlich, und das sollten wir vielleicht auch nochmal unterstreichen, wir sagen ja immer, sie ist familiär sehr eingespannt. Ihre Mutter ist ja erzkonservativ und strenggläubig und gibt ihr eigentlich gar keinen Freiraum. Und wenn sie nicht in die Kirche gehen muss, muss sie sich um ihre Schwestern kümmern, muss sie im Haushalt helfen, muss sie, und das muss man vielleicht auch so formulieren, das machen, was eine konservative, strenggläubige Französin in den 20er Jahren eben machen musste, im Sinne von, wie das Selbstbildnis damals war. Also die Mutter möchte sie quasi so erziehen, wie sie selbst ihr Leben lebt, nämlich ja quasi zu einer Hausfrau einfach. Mhm. Und baut das Ganze natürlich irgendwie auf diesem schon fast fanatischen Fundament auf diesem religiösen, dass sie sich so bald oder so oft sie kann irgendwie an Gott wendet. Und ich glaube eigentlich nicht, dass Sazar nicht gläubig ist. Also ich glaube, sie ist schon noch gläubig. Ich glaube aber schon, und das wäre deine Ausgangsfrage, dass sie irgendwie im Laufe der Geschichte anfängt zumindest zu zweifeln. Glaubst du nicht?
Ich glaube tatsächlich, dass sie noch nicht mal Zeit hat zu zweifeln.
Das könnte auch gut sein.
Dazu gibt es auf Seite 93 ein Zitat, was so allgemein diese Situation von André sehr gut beschreibt. Im August erhielt ich von André nur zwei sehr kurze Briefe. Sie schrieb von ihrem Bett aus, im Morgengrauen. Tagsüber habe ich keine Minute für mich, berichtete sie mir. Nachts teilte sie sich das Zimmer mit ihrer Großmutter, die einen leichten Schlaf hatte. Für ihre Korrespondenz oder zum Lesen wartete sie, bis Licht durch die Fensterläden hereinsickerte. Das ist ja, es war jetzt unheimlich schlecht von mir vorgelesen, aber es ist sehr bezeichnend. Sie hat noch nicht mal in der Nacht eine ruhige Minute. Sie hat in der Nacht selbst Menschen, ihre Großmutter um sich. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Und vor allem für Sylvie, die irgendwie von einer intellektuellen Ebene herkommt, ja. wo ja irgendwie so dieser geistige Austausch zum Beispiel mit ihrem Freund Pascal, aber auch mit sich selbst so wichtig ist, muss das ja dann nochmal so viel dramatischer sein, dass bei der besten Freundin, die sich lange auch gegen die eigenen Verhältnisse in der Schule zum Beispiel auflehnte, mit anzusehen.
Und diese ganze Drucksituation führt dann im Endeffekt auch dazu, dass sie so gestresst ist, dass sie sich wirklich selbst die Axt ins Bein schlägt. Und ich weiß, dass das deine Lieblingsszene in dem Buch war.
Boah, das hört sich jetzt so richtig dramatisch an. Also, dass es meine Lieblingsszene war, aber ich finde es einfach so...
Schockierend, ja.
Ja, das kann man sich gar nicht ausmalen.
Also, und noch viel mehr, wenn wir halt wissen, dass das auf wahren Begebenheiten beruht.
Genau, explizit halt auch diese Stelle hier. Wo fange ich denn am besten an?
Schweigen, meine Damen und Herren. Stille erfüllte den Raum. Man hörte eine Stecknadel fallen. Also viel mehr Zeit kann ich nicht mehr überbrücken. Nee, da werden die Leute nervös.
Es tut mir sehr, sehr leid.
Gut, wir haben hier ein Technikproblem, okay. Meine Damen und Herren. Wir haben es behoben.
Ja, es ist behoben. Ich rannte zum Schuppen. Madame Galat, also die Mutter von André, beugte sich über sie. André lag im Sägemehl, die Augen geschlossen, ihr Fuß blutete. Die Schneide der Axt war rot befleckt. Malou, also die Schwester, bring die Erste-Hilfe-Tasche herunter. André hat sich verletzt, rief Madame Galat. Sie bat mich, den Arzt zu benachrichtigen. Als ich wiederkam, war Malou gerade dabei, Andres Fuß zu verbinden und ihre Mutter hielt ihre Ammoniak unter die Nase. Sie öffnete die Augen. Die Axt ist mir ausgerutscht, murmelte sie. Der Knochen ist heil, sagte Malou. Es ist ein großer Schnitt, aber der Knochen ist heil. Dann vergeht einiges an Zeit und dann sind wir jetzt quasi in dem Gespräch zwischen André und Sylvie. Ich bin bis zum Ende der Ferien ans Bett gefesselt, sagte sie triumphierend. Haben Sie Schmerzen? Fragte ich. Kaum, erwiderte sie. Selbst wenn es 10-mal mehr weh täte, wäre es mir immer noch lieber, als zu den Santaniers zu gehen. Sie warf mir einen verschmitzten Blick zu. Das nennt man eine glückliche Fügung. Ich sah sie bestürzt an. André, das haben Sie doch wohl nicht mit Absicht getan.
Ja, das ist einfach eine komplett spektakuläre Szene. Auch irgendwie gut gemacht. Also so handwerklich gut gemacht, dass sie das mit dieser Frage, das haben sie wohl nicht mit Absicht getan, enden lässt.
Mhm.
Das mag ich irgendwie. Aber wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass explizit bewiesen ist, dass diese Szene so existiert hat, finde ich das irgendwie nicht mehr so.
Es ist so beklemmend, weil es nicht nur dann sprachlich diesen Konflikt von André beschreibt, sondern halt einfach auch durch ihre Handlungen selbst. Also selbst wenn es nur ein Sprachbild wäre, wäre es schon sehr berührend, aber dadurch, dass man weiß, dass es halt wirklich passiert ist, ja, also das macht mich wirklich verrückt. Und ich finde diese Fähigkeit in dem Roman, was Simone de Beauvoir bewiesen hat, dass sie diese inneren Konflikte so nach außen tragen kann, auf einer sprachlichen Ebene und halt auch so diese Konflikte, die ja dann wirklich passiert sind, halt auch sprachlich aufs Papier zu bringen, finde ich sehr, sehr bemerkenswert.
Meinst du, aus Simone de Beauvoir wird mal was?
Also ich würde sagen, ihr solltet euch ihren Namen merken. Aus der wird auf jeden Fall was.
Ein großes Talent, das wir heute wieder hier bei Poesie und Pappmaché zu Gast hatten. Damit verabschieden wir uns von euch. Nein, noch nicht, meine Freunde. Ich habe noch eine Frage nämlich vorher an Lea.
Das war jetzt gerade irgendwie, das waren zu viele Themen auf einmal für mich. Okay, legen Sie los.
Wenn du
ja?
Simone de Beauvoir / Sylvie eine einzige Frage stellen
dürftest. Jetzt kriege ich schon Puls, ja.
Welche wäre das? Und ich gebe dir noch eine Option.
Eine Pause.
Wenn du André bzw. Zaza eine Frage stellen dürftest. Du kannst dich zwischen einem von beiden aussuchen. Das andere beantworte ich vielleicht. Welche wäre das?
Mich würde halt so interessieren, ob Sylvie bereit wäre, für diese Freundschaft zu Zaza sich diesen konservativen Verhältnissen zu beugen. Also wenn wir jetzt mal in so einer ganz fiktiven Welt sagen würden, okay, eine Beziehung wäre zwischen denen möglich, aber Sylvie müsste dafür den Lebensstil oder in diese Familie von André reinkommen, könnte sie darunter glücklich werden? Das wäre jetzt halt keine Frage, die mir Simone de Beauvoir oder einer der Charaktere beantworten könnte, aber das Das würde mich sehr interessieren.
Das finde ich auch spannend, obwohl ich dazu tendiere. Also ich glaube es eher nicht. Ich würde es eher nicht glauben, aber...
Ja, aber wir werden es so nicht wissen. Zwischen den Zeilen liest man halt so diese... Oder meine ich, diese starke Liebe lesen zu können.
Ja, das stimmt.
Vielleicht ist,
man
ist,
weiß es nicht. Ja.
Hast du eine Frage?
Ich wüsste gerne, wie viel davon wirklich Realität ist. Also nicht, dass das wichtig wäre, aber mich interessiert es einfach. Ich bin da irgendwie sehr neugierig. Würde mich interessieren, was die Simone in ihren Studienjahren da so wirklich getrieben hat.
Das ist ja auch das Schöne an der aktuellen Ausgabe, dass da dann quasi ganz hinten im Nachwort, sagt man das so, dass da dann Fotos und auch Briefe sind. Also dass man da sich selber ein Bild davon machen kann, wie viel Fiktion es enthält. Und allgemein darüber hatten wir ja auch schon in der letzten Folge, in der vorletzten Folge gesprochen. Das ist ja irgendwie auch immer schön, wenn man dann noch Bilder und so dazu sehen kann und was die Autorinnen, den Autoren zum Schreiben motiviert haben.
Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Ausgabe. Auch das Cover ist sehr schön. Ein Foto der beiden. Schwarz-Weiß-Foto und da ist so ein kleiner gelber Ring drum, wo ihr Name drauf steht, der Titel und es hat so einen schönen Seitentrenner und dann die Fotos. Das ist eine sehr schöne Ausgabe, die der Rowohlt Verlag da herausgegeben hat.
Ja, und ich würde gerne noch mit einem kleinen Teaser aufhören. In einer der nächsten Folgen werden wir uns auch explizit nochmal so auf die Zeit späte 20er, frühe 30er Jahre konzentrieren. Und zwar mit dem Buch Liebe in Zeiten des Hasses. Da wird es dann auch zum Teil um Simone de Beauvoir gehen und vor allem auch ihrer Beziehung mit Jean-Paul Sartre.
Oh, ich freue mich so sehr darauf. Also ich freue mich wirklich darauf.
Ja, das wird sehr, sehr schön. Genau. Und soweit.
So gut. Das war's von uns an dieser Stelle bei Poesie und Pappmaché, Folge 7. Ich würde mich freuen und Lea sicherlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Ich bin Jascha Winking und im Hintergrund lacht Lea Messerschmidt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.